SOPs, Standards, Leitlinien, Lebensretter oder zementierte Mittelmäßigkeit? Vorgaben, VAs, EVM-Überprüfungen. Wo stehen wir hin? Wo gehen wir ran? Wo gehen wir raus? Wo kommen wir raus?
Damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Notfallmedizin Unplugged.
Ich bin total gespannt auf den heutigen Tag, Thomas. Denn irgendwie, Notfallmedizin lebt ja von Algorithmen und lebt so irgendwie von diesen fest beschriebenen Dingen.
Dass wir uns vorher Gedanken gemacht haben, was wir nachher machen wollen.
Ja, und manche denken, es ist quasi die Essenz. Alles, was das ABC und die SOPs regeln, ist die Notfallmedizin. Und wir haben heute einen Gast, der sich da strikt dagegen stellt und der sagt, Mensch, darüber müssen wir nochmal reden. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Daniel Marx, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo Daniel. Daniel ist Facharzt für Anästhesie, ne, richtig. Daniel ist seit ewigen Zeiten Notarzt. Daniel ist Kursleiter für den Notarztkurs bei MediLearn. Und Daniel ist vor allem auch der Gründer von Faktor Mensch und beschäftigt sich eben neben der Ausbildung der zukünftigen Notärzte mit technischen Skills eben auch ganz viel im Bereich Non-Technical Skills. Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich sehr, hier zu sein in eurem neuen, coolen Format. ich muss ja ganz kurz einmal, das war jetzt so ein bisschen in der Einleitung, entstand so der Eindruck, als ob ich irgendwie gegen Leitlinien und SOPs und Standards bin. finde ich, auch ein kontroverser Einstieg. Ich würde es insofern ein bisschen gerade stellen wollen, ich bin sehr für Standardisierung, aber es wäre total cool, wenn wir in den Bereichen, wo es wirklich Sinn macht, es mal endlich machen würden und in vielen anderen Bereichen, wo Standards vielleicht eher sogar bremsen, da vielleicht ein bisschen das Bild etwas größer sehen.
Und genau dafür ist Notfallmedizin Unplugged ja auch da und genau dafür haben wir jetzt die nächsten Minuten Zeit, die Dinge eben differenziert zu betrachten und nicht eine Lösung löst alles, sondern in die Tiefe zu tauchen, dort, wo andere noch schwimmen.
Ja, aber wir fangen, Daniel, immer mit so einer kurzen Einstiegsfrage an. Das erste immer, von wo aus bist du uns heute zugeschaltet? Letztes Mal, kann ich mich erinnern, haben wir dich beim Notarztkurs erwischt.
Ja, ich bin ja immer irgendwo. Aber im Moment bin ich tatsächlich zu Hause und habe 2 Tage frei und deswegen passt das jetzt auch ganz gut mit der Interviewanfrage und ich freue mich, hier sein zu können.
Super. Daniel, was ist so dein persönliches Highlight, wenn du jetzt in deinem Rettungsdienst unterwegs bist, wenn du sagen würdest, das ist das, was mich an der Stange hält, das ist das, was mich am meisten begeistert, das ist das, was mich auf den nächsten Dienst freuen lässt?
Ich habe ja früher viel mehr Notarztdienste gemacht als heute. Es sind im Moment, also beziehungsweise seit 2, 3 Jahren, habe ich so roundabout 3 bis 5 NEF-Dienste im Monat. Und ich finde, das ist generell, Notfallmedizin ist ein Metier, dosiert ist das sehr gut zu ertragen. Und ich bin tatsächlich in der komfortablen Situation, dass ich mich wirklich auf jede einzelne Schicht in der Notfallmedizin wirklich auch freue. Vor allen Dingen aber auch aufgrund der Menschen, mit denen ich dann dort zusammenarbeiten darf und kann. Die Herausforderungen, die immer seltener wirklich krasse Notfallmedizin im eigentlichen Sinne sind, also Wundpacking, Tourniquet, Thoraxdrainagen.
Das Spektakuläre irgendwie, ne?
Das ist ja kaum noch oder sehr selten, obgleich man schon auch sich bitte auch konsequent auf solche Dinge vorbereitet. Mhm. Was mich tatsächlich in den letzten Jahren doch deutlich mehr auch berührt und wo ich finde, wo wir uns alle auch ein bisschen, wo wir das Framing etwas verändern müssen, das sind diese vielen sozialmedizinischen, sozialpsychiatrischen, vielleicht auch palliativmedizinischen Herausforderungen. Wir sind häufig als Notärztinnen und Notärzte, sind wir so ein bisschen Troubleshooter in zum Teil sehr komplexen Situationen. Und das sind genau die Momente, und jetzt kommt der Bogen zu unserem Thema, wo das mit den Standards einfach verdammt schwierig wird. Ne? Also natürlich kann ich jetzt, wenn ich ins SOP oder BPR oder SAA-Heftchen der Notfallsanitäter gucke, akuter Harnwegsinfekt, diesen isolierten Harnwegsinfekt jetzt auch ein Stück weit medizinisch mit begleiten. Aber ganz häufig steht dieser Harnwegsinfekt ja im Kontext von einem Versorgungsdefizit, von einer pflegenden Angehörigen, die aber selbst eingeschränkt in ihrer Gehfähigkeit ist, ein Pflegegrad, der vielleicht gar nicht ausreicht und viele andere Dinge, gerne dann auch samstagabends um 22 Uhr, wo es solche Probleme dann aufpoppen. Und früher habe ich mich wahnsinnig immer über sowas geärgert und gesagt, da ist ja euer Notarzt nicht für da und das ist doch alles, sollen sich andere darum kümmern. Tut aber keiner, zumindest nicht um diese Uhrzeit. Und sich um solche Dinge, sich dieser Dinge jetzt anzunehmen, muss ich sagen, erfüllt mich doch zunehmend mit Freude. Klingt vielleicht ein bisschen paradox für den einen oder anderen. Und im Kern, also wenn ich jetzt wirklich rein nach meiner Leidenschaft gehe, habe ich natürlich immer noch mehr Bock auf Wundpacking im Vergleich zu, wir kümmern uns mal darum, wo Oma Bräumekamp jetzt irgendwie für die Nacht unterkommt. Trotzdem ist auch das Aufgabe von Notfallmedizin, ob wir wollen oder nicht. Das liegt an der gesellschaftlichen Entwicklung, in der wir uns befinden.
Das bedeutet einfach, du siehst das Spektrum des Notfallmediziners oder der präklinischen Notfallrettung eben auch von der spektakulären lebensrettenden Situation eben weg und wir akzeptieren die Realität, in der wir, glaube ich, heute alle leben und sagen, da kommt ein deutlicher akutmedizinischer Aspekt mit dazu, der jetzt nicht im lebensrettenden Bereich tätig ist, aber wo wir Menschen trotzdem sehr viel helfen können vor Ort. Ja, nutzt aber eben unsere klassischen SOPs, die eben auf die, sagen wir mal, vital bedrohlichen Erkrankungen in der Regel ja reduziert sind oder begrenzt sind, nicht so richtig weiterhelfen. Ist das so der erste Punkt?
Ja, das ist ja jetzt auch kein Problem der Präklinik. Das ist ja auch in einer regulären Notaufnahme häufig der Fall. Wie häufig, also ihr seid jetzt ja mehr in der klinischen Notfallmedizin auch tätig gewesen in eurem Leben als ich, aber auch da ist ja der Anteil der sozialmedizinischen Herausforderungen eher größer werdend. Ich glaube, dass das einfach inzwischen ein fester Teil wird. Aber das ist ja gut zusammengefasst genau der Bereich, wo wir natürlich auch mit unseren SOPs an Grenzen kommen. Und wir immer häufiger auch mit der Frage konfrontiert sind, darf ich das? Kann ich das? Muss ich das? Bin ich dafür zuständig? Gibt es vielleicht andere, die noch eher zuständig sind? Welche Ressourcen habe ich auch? Wenn ich am Ende des Tages immer nur die Wahl habe, entweder ich lasse Patienten zu Hause oder ich bringe sie in eine Notaufnahme, dann bin ich natürlich in meinen Möglichkeiten ein bisschen begrenzt. Und deswegen, ich möchte jetzt mal direkt dieses Thema SOP oder auch Behandlungspfade, Rettungsdienst oder Standardarbeitsanweisung, die heißen, das fängt ja schon damit an, dass sie überall anders auch ein bisschen heißen. Ne? Möchte ich insofern ein bisschen kritisch hinterfragen, als dass ich nicht daran glaube, dass man die Anforderungen, die wir haben, in der, ich sag mal, per se Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im immer akutmedizinischeren Bereich, dass wir das alles wie in so einem Computerprogramm nach Algorithmen so in Standards pressen können oder in Verlaufsschemata, wie wir manchmal glauben. Und früher oder später war schon jeder mal an dem Punkt oder kommt an den Punkt, wo er das Gefühl hat, der Standard passt irgendwie nicht, es erscheint mir nicht verhältnismäßig, ich habe hier irgendwie einen Konflikt im Bereich der Güterabwägung, ich habe hier konkurrierende Interessen. Und dann kann der Notfallsanitäter oder die Sanitäterin, die sagt dann immer ganz charmant, also stellen wir mal einen NEF nach. Oder rufen den Telenotarzt an, was ja oftmals die fast schlauere Variante ist.
Viel moderner.
Ja, aber was macht dann diese Notärztin oder der Notarzt? Entweder fernmündlich oder vor Ort. Er hätte das gleiche Problem. Und zu glauben, dass Notärztinnen und Notärzte in diesen sozialmedizinischen oder diesen sozialpsychiatrischen Fragestellungen bei so, also Versorgungsdefiziten, die besseren Berater sind, das wage ich stark zu bezweifeln, weil das in keiner Weise Bestandteil der Ausbildung ist.
Aber zumindest haben wir ja schon mal Verantwortung verschoben dadurch. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Das ist ja schon mal ganz wichtig.
Ja, deswegen ist ja auch die einfachste Maßnahme, dass der Arzt sagt, da nehmen wir mit. Und dann liegt die Verantwortung ja in der Notaufnahme.
Eben. Ja. Das kennen wir natürlich überhaupt gar nicht.
Ja, ich habe die dann immer auf Station geschlägt. Wieso?
Du hast das auch verstanden mit dem Verantwortung weitergeben. So.
Der Geschäftsführer fand das großartig. Geriatrische Komplexpauschale.
Ah, sehr gut. Ja, ja, genau. Das Krankenhaus noch was bei verdient.
Wirf wieder die Frage auf, was das Gesamtziel ist. Worum geht es? Ja, warum tun genau. wir Dinge?
Eben, also das müssen wir, glaube ich, nochmal jetzt gerade noch betonen, damit das nicht falsch verstanden wird. Ne? Das war natürlich gerade nicht ernst gemeint. Okay. Wir haben, glaube ich, das Patientenwohl und das die Patientensicherheit, glaube ich, sollte immer an unserer ersten Stelle stehen. Tut es, glaube ich, bei uns dreien auch außer jeder Frage. Und deshalb möchten wir ja genau diese Dinge eben nicht. Und deshalb reden wir heute über dieses Thema.
Und genau da finde ich, treffen mehrere Dinge aufeinander. Ne? Das eine ist die Frage, was kann man standardisieren? Daniel hat schon gesagt, gerade diese Fragen sind schwierig zu standardisieren. Die zweite Frage ist natürlich, wer kümmert sich? Ne? Und wenn ich den Prozess standardisieren möchte, dann müsste ich auch dafür sorgen, dass deine Oma Prömmelkamp von irgendjemand am Ende des Tages versorgt wird oder das Problem von Oma Brömmelkamp am Ende des Tages gelöst wird von irgendjemandem, der nicht einen 5-Tonner hat oder 700 Betten im Hintergrund. Ne? Daniel, das sind jetzt die Punkte, wo man sagt, das können wir nicht gut standardisieren und da ist vielleicht auch der Telenotarzt. Also, ich fand das immer witzig, dass Telenotärzte so einen Monitor haben, wo irgendwelche Standards draufstehen, weil das ist ja mein Urverständnis, dass wenn ein Arzt gebraucht wird, es häufig vom Standard weggeht.
Ja.
Weil ansonsten könnten wir diese Standards für die Notfallsanitäter ja auch endlich mal etablieren und freigeben. Aber was jetzt, Daniel, du hast vorhin gesagt, wir müssten andere Dinge viel mehr standardisieren. Wo liegen denn unsere Chancen auf Standardisierung? Wo müssen wir denn deiner Meinung nach nochmal nachschärfen?
Dieses Thema ist unglaublich spannend und sehr vielschichtig.
Total.
Bevor ich jetzt auf deine letzte Frage eingehe, müssen wir uns ja vielleicht auch mal ganz kurz darauf besinnen, was ist denn die Intention von Standardisierung? Gerade was Freigaben für Notfallsanitäter angeht. Und wir müssen da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Es geht ganz oft in den Standards überhaupt nicht darum, eine bessere Versorgungsqualität abzubilden, sondern es geht ganz häufig in der Formulierung von Standards darum, Rechtssicherheit zu schaffen. Und das ist so ein ganz originäres deutsches Problem, vielleicht liegt das in unserer DNA, wir sind eine Nation, die extrem prozessorientiert denkt und leider oft nicht ergebnis- oder resultatorientiert. Das heißt jetzt so ein bisschen mal weg von diesem QM-Deutsch, uns ist egal, was am Ende dabei herumkommt. Hauptsache, wir haben den Standard so, wie er definiert war, möglichst vollständig und gut abgebildet. Und also das ist in Behörden noch mal 10-mal so schlimm. Also wir bremsen und wir blockieren uns an ganz vielen Stellen. Das reicht hin Richtung auch Datenschutz. Bevor wir eine digitale Patientenakte haben, die in Ländern wie beispielsweise der Ukraine schon seit über 10 Jahren wirklich etabliert und fantastisch funktioniert, bevor wir dahin kommen, werden wir noch die nächsten 5 Jahre über datenschutzrechtliche Prozesse sprechen. Also jeder zieht seine Payback-Karte durch, jeder lässt sich von Amazon und von Apple und Google komplett in die Karten gucken. Wir haben so eine Institution, nennt sich Schufa, die kann irgendwo mein Ausgabeverhalten monitoren, wie viele Kreditkarten ich habe. Das ist alles gar kein Problem, aber wehe. Du willst bei einer Blutbank Konserven haben, hast aber noch nicht die AOK-Karte eingelesen. Ja? Oder wehe, ich müsste in irgendeiner Form jetzt für den Patient eine Maßnahme einleiten oder eine medizinische Entscheidung treffen. Das Ganze ist aber noch nicht datenschutzrechtlich sauber abgebildet. Und das ist ein ganz großer Teil des Problems, was wir haben, dass wir immer noch Datenschutz über Patientenversorgung stellen. Ich erlebe das jetzt nicht täglich, aber regelmäßig, dass wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, Maßnahmen eingeleitet werden müssen, die den Patienten auch wirklich reell voranbringen. Dieser Prozess aber an dem Moment einfach stoppt, wo Datenschutz Dinge nicht möglich macht. Es fängt schon mit der Weitergabe auch von Informationen an. So, ja. Das hatte neulich die total, nicht neulich, das ist jetzt schon 2 Monate her, da ging es in der Notaufnahme darum, aus dem iPhone der Patientin diesen Notfallpass auszulesen. Also die kam intubiert, beatmet, nachdem sie angefahren wurde mit ihrem Fahrrad. Und dann der Oberarzt der Notaufnahme sagte, wir dürfen das nicht. Wir haben nicht die Erlaubnis der Patientin, diesen Datensatz auszulesen. So, und das sind immer so Momente, wo ich mir denke, also nein, da muss man mal ganz an dieser Stelle ganz klar sagen, das ist halt auch rechtlich totaler Unsinn. Also ja, völlig. Ja. Aber es reicht, wenn einer irgendwie meint, und der Datenschutz ist immer so, okay, versteht mich nicht falsch, also gerade medizinische Daten haben nochmal einen besonderen Schutz.
Ja.
Aber in dem Moment, wo Versorgungsqualität leidet oder im schlimmsten Fall sogar ein Schaden, ein medizinischer Schaden für den Patienten entsteht, sollte ich mit Daten wie, wo ist er krankenversichert, wann ist er geboren, vielleicht auch welche Vormedikamente hat er, sollten wir ein bisschen im Sinne des Gesamtziels auch agieren. Und ne? So.
Nein, letztendlich eine Güterabwägung, oder?
Ja.
Und wenn es um Gesundheit geht, wenn es um Komfort geht, dann kann man ja darüber streiten, ne? Also Komfort wie Wartezeiten oder wann habe ich den nächsten Termin. Aber immer dann, wenn es um gesundheitliche Folgen geht, um vielleicht persistierende Spätfolgen oder Schlimmeres, ich glaube, dann ist natürlich die Nutzen-Kosten-Rechnung, glaube ich, zumindest für uns drei, glaube ich, relativ schnell geklärt.
Es geht auch wieder um Haltung, haben wir ja schon auch mal an anderer Stelle angesprochen. Ich glaube, das wäre nochmal so ein eigenes Thema, dass wir mal darüber sprechen, wann darf wer eigentlich was tun? Also auch jetzt mal rein rechtlich, weil ich erlebe das in unseren Notarztkursen, die wir bei MediLearn machen, in jedem Kurs, dass wirklich wichtigste Entscheidungen nicht getroffen werden, weil man Angst hat, dass man dafür verklagt werden könnte. Und was ich aber eigentlich sagen wollte ist, und das ist die Frage ja von Thomas eben gewesen, wir kommen hier von Höxkin zu Stöxkin. Wo wäre denn Standardisierung sinnvoll?
Ja.
Vielleicht fangen wir mal damit an, wo wir vermeintlich Standards haben. Wenn wir aber näher drüber nachdenken, feststellen, einen Scheiß haben wir. Ich nehme jetzt mal Tobias. Tobias ist Pilot der Lufthansa. Tobias ist 38 Jahre alt und fliegt von Hamburg nach München. Es ist ein innerdeutscher Flug. Klimatechnisch müssen wir vielleicht nicht drüber diskutieren, wie sinnvoll das alles ist, aber das ist halt sein Job. Er fliegt von Hamburg nach München. Er ist Deutscher an Bord eines deutschen Unternehmens, nämlich der Lufthansa, und fliegt nach München. Er wird die Distanz in Meilen angeben und er wird in Englisch kommunizieren. So, warum tut er das? Nicht, weil man das in der Luftfahrt schon immer gemacht hat, sondern weil man sich darauf geeinigt hat, dass man weltweit in der Luftfahrt Entfernungen in Meilen angibt und auf Englisch kommuniziert. Und das tut ein Pilot aus China, das tut eine Pilotin aus Russland, das tut ein Pilot aus Argentinien, genauso wie auch aus Mombasa. Ja, Englisch, Meilen. Und jetzt kommen wir mal in die Medizin. Wir wollen ja immer so geil sein wie die Luftfahrt. Ne? Und das ist so ein Mantra. Seit 20 Jahren höre ich, ja, die machen Checklisten, die machen tolle Sachen, die machen Training, die machen Speak-up und alles cool. So, ja. Wir schaffen es nicht mal, Dinge zu standardisieren. Was ist die Einheit für Durchmesser in der Medizin? Wir nehmen mal den Endotrachealtubus. Ja, das ist ziemlich einfach. Da haben wir uns aufs metrische System geeinigt. Millimeter Durchmesser, ein 8er Endotrachealtubus hat 8 Millimeter Innendurchmesser. Bei Thoraxdrainagen, bei einem Blasenkatheter und bei einer Magensonde nehmen wir einfach Chaldea. kein Mensch weiß, woher diese Einheit kommt. Könnte man jetzt googeln, ChatGPT fragen, ist einfach so eine random Einheit, die irgendwie übrig geblieben ist. Ich meine, wir reden ja immer noch von Innendurchmesser eines Plastikschlauchs. Dann haben wir bei einer IV-Kanüle, was ja im Grunde genommen auch ein Plastikschlauch mit Innendurchmesser ist, haben wir uns überlegt, ey, lass uns doch Gage nehmen. Und weil Gage einfach sozusagen die Einheit ist, Fertigungsprozess von Hohldrähten, muss man sich einfach mal, ne, wird die Zahl immer größer, je kleiner das Loom wird. Also eine 18G-Kanüle ist kleiner als eine 14G-Kanüle. So, ich gehe jetzt nahtlos weiter. Perfusor-Dosierung. Wir machen immer 5 Milligramm Adrenalin in die Spritze. Ja, wir sind die Anästhesisten. Die Internisten machen immer nur 3 Milligramm Adrenalin in ihre Perfusorspritze. Deswegen gab es in meinem ehemaligen Krankenhaus auch die anästhesiologische und die internistische Dosierung.
Ja. Dann gibt's noch. Also wir sind ja, Thomas und ich sind ja gebürtige Internisten quasi, das muss man dazu sagen. Und jetzt auch noch Notfallmediziner, ja, und wir tun nur 1 Milligramm in die 50 Milliliter Spritze.
Ach, nur 1 Milligramm, ja. Ja. Aber ich jetzt mal sagen. So, und dann haben wir die Laufrate. Wollen wir Milliliter pro Stunde nehmen? Oder machen wir lieber Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht pro Minute?
Ja, das können wir nicht so gut ausrechnen.
So, ich habe viele Jahre Intensivtransport gemacht auf einem ITW in der Luftrettung. Und ein Drittel der gesamten Verlegungsprozedur war das Umbasteln und Umrechnen und Umfrickeln von Perfusoren. Ich kann noch eine Schippe drauflegen. Ja? Mich ruft ja alle paar Wochen, ruft mich ja das 18. Jahrhundert an. Die wollen ja ihre Einheiten zurückhaben. Ja? Millimeter Quecksilbersäule. 80% all derjenigen, die jetzt uns hier gerade zuhören, haben in ihrem Leben noch nie eine Quecksilbersäule von 120 Millimeter gesehen.
Ja, aber es gibt auch die Wassersäule in Zentimeter.
Aber dann Zentimeter. Ja, genau. Zentimeter Wassersäule. Also ich weiß nicht, habt ihr so ein bisschen so Bock auf Hämodynamik?
Boah, wir können es ja mal probieren.
Also, jetzt seid ihr hier Oberarzt, Intensivstation, ihr habt eine junge Medizinstudentin und ihr wollt so ein bisschen erklären, dass ein Beatmungsdruck von 45 Millibar bei einem systolischen Blutdruck von 90 Millimeter Quecksilbersäule nicht so geil ist. Wie soll das denn plausibel sein, wenn ich Druckverhältnisse im menschlichen Thorax mit unterschiedlichsten Einheiten beschreibe? Ich werde in meiner Lebensarbeitszeit nicht mehr erleben, dass wir den Blutdruck in Millibar angeben. Aber wir könnten es theoretisch. Ja? Und das führt mich jetzt zu meinem Fazit. Wir haben da draußen keine Standards in der Medizin. Ich nenne das die große Standardisierungslüge. Das ist, verzeiht meine vulgäre Wortwahl, Bullshit. Wir haben da draußen unendlich viele Gewohnheiten. Wir haben einen Blutzucker von 12 Millimol pro Liter auf Usedom und wir haben einen Blutzucker von 126 Milligramm pro Deziliter in Bottrop. Ja, wir haben unendlich viele Generikanamen. Wir haben verschiedene Laufraten, was EKG-Papier angeht. Wir haben unterschiedlichste Dosierungen in optisch sehr ähnlichen Ampullen. Wir haben Ketamin, Esketamest. Wir haben hochdosiertes Kalium in Kaliumverdünnung. Und wir haben uns eine Arbeitsumgebung geschaffen, die so viele unterschiedliche Einheiten hat, so unterschiedlich viele Prozesse, Verfahrensanweisungen, so unterschiedliche Einheiten, Laufraten, Generikanamen, Eigennamen, dass wir damit Menschen töten. So, es klingt theatralisch, aber deswegen sterben Menschen. Und ich kann es nicht mehr ertragen, dass irgendjemand auf irgendeinem Kongress irgendwas von Standards erzählt, weil es nicht mal innerhalb einer Klinik zwingend einheitliche Standards gibt. Es gibt nicht mal einheitliche arterielle Blutdrucksysteme. Ich komme aus einer Klinik, wo die Anästhesisten ein anderes Blutdrucksystem hatten für invasive Blutdruckmessung als die Internisten. Ja? Oder irgendwelche Plug-and-Play-Adapter-Anschlüsse. Das wäre ja völlig naiv zu glauben, dass man die Defi-Patches eines kritischen, kardialkritischen Patienten, den man präklinisch schon mit Patches versorgt hat, 30 Euro das Stück, auf dem Kathetertisch direkt in den Defi der Kathetereinheit stecken könnte. Nein, natürlich müssen diese Patches abgerissen werden, es müssen neue Patches draufgeklebt werden, weil wir dafür einfach nicht, sie sind nicht kompatibel. Und das macht mich wahnsinnig. Und deswegen lacht die Luftfahrt über uns und sie tut es zu Recht. So, tut mir leid, das war jetzt sehr emotional, aber das ist einfach ein Thema, was mich, ich kann dieses gesamte Geschiss um Standards, diese ewigen Diskussionen von irgendwelchen Medizinalräten, von irgendwelchen ChefärztInnen, ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Wenn wir Standards wollen, dann sollten wir vielleicht auch mal anfangen, wirklich auch Standards zu legen.
Für mich ist ja das Schlagwort immer der Hausstandard, ne?
Der Hausstandard.
Der sich aber dann innerhalb des Hauses von Anästhesie zur Inneren unterscheiden kann. Daniel, vielen Dank. Das ist, geht ja tatsächlich noch mal ein ganzes Stückchen weiter. Bisher haben wir immer nur gesagt, der Lufthansa-Pilot, der hat sein definiertes Flugzeug, während wir so einen undefinierten Patienten haben. Wir machen es uns ja noch selber unnötig schwer. Ne?
Ja.
Wir machen es uns selber total schwer und natürlich ist die Luftfahrt nicht vergleichbar mit der Notfallmedizin. In den Bereichen, wo das standardisierte Flugzeug natürlich sehr gut mit Standardprozeduren eingefangen werden kann oder auch nicht, sind wir natürlich, weil der Mensch in sich auch in seiner Lebensumgebung häufig viel komplexer ist, auf der anderen Seite oft in einer Situation, wo die vorgegebenen Standards eben nicht reichen, wo es dann aber an der Flexibilität, am oder an der Improvisationsfähigkeit oder auch an einem gewissen Maß an Outside-the-Box-Thinking scheitert. Also da, wo Standards einfach umzusetzen wären, tun wir es nicht. Und auf der anderen Seite, wo man vielleicht auch mal mit einer unkonventionelleren Herangehensweise das Problem für alle Beteiligten besser lösen könnte, klammern wir uns mit vermeintlicher Rechtssicherheit an einen Standard, der vielleicht Rechtssicherheit schafft, aber ganz oft komplett am Wohl des Patienten vorbeigeht. Und darüber müssen wir reden.
Ja. Daniel, jetzt haben wir ja ganz, ich glaube, das Problem war ziemlich gut umschrieben. So, und das fand ich jetzt auch total spannend, halt, wie du uns nochmal quasi wirklich aufmerksam gemacht hast, was alles nicht standardisiert ist. Wir kennen, glaube ich, jedes einzelne Beispiel und du hast vollkommen recht. Für mich stellt sich jetzt so die Frage, wie kann man das angehen? Wenn du sagst, ne, du hast dich damit beschäftigt, was würdest du in welcher Reihenfolge denn angehen würden? Wo siehst du den größten Benefit mit dem, sagen wir, geringsten Aufwand, um wiederum, weil am Ende reden wir über Patientensicherheit, um am meisten oder den größten Impact für die Patientensicherheit zu bekommen, halt, was müssten wir dafür ändern? Wo könnten wir deiner Meinung nach mal anfangen?
Vielleicht sollten wir mal anfangen, sowas wie ein Luftfahrtbundesamt für die Gesundheitsversorgung zu haben. Wäre ein massiver Schritt. Aber wir kommen nicht weiter mit unserem derzeitigen Chefarztsystem, dieser massiven Ökonomisierung des Gesundheitswesens und mindestens 12.000 Fachgesellschaften, die vor allen Dingen viel Ego-Pflege betreiben, aber oft nicht wirklich an einen Strang ziehen. Also wenn sich jetzt alle Protagonisten, die wie Degina, DAC, was auch immer, unfallchirurgische Fachgesellschaften, internistische, allgemeinmedizinische, wenn wir uns jetzt mal wirklich endlich mal darauf einigen würden, dass der Innendurchmesser von Lumen immer und immer und immer in Millimeter Durchmesser angegeben werden, wenn wir keine Generikanamen mehr verwenden, sondern nur noch reine Wirkstoffnamen, wenn wir anfangen, wirklich konsequent auch in diesen ISO-Farben Medikamente abzubilden. Also, dass wirklich die gesamte Packung und die gesamte Ampulle Opiat einfach in hellblau ist. Wenn wir anfangen, wirklich deutschlandweit einheitlich, es kommt immer ein Milligramm Adrenalin in jeden verdammten Perfusor, dann wäre es schon mal ein Anfang. Ich glaube, in Quecksilbersäulen werden wir auch noch in 30 Jahren rechnen. Das ist vielleicht auch zu viel verlangt. Da gibt es, glaube ich, eine Menge Leute da draußen, die sagen, das kann ich, das lässt sich nicht mehr ändern. Bis vielleicht jemand kommt, der es einfach macht. Aber ich erwarte von unseren Fachgesellschaften, von der Politik, dass sie das Thema Standards dann aber auch ein bisschen konsequenter mal angehen und nicht irgendwie die Zeit darin verschwenden, dass wir jetzt irgendwelche anderen wilden neuen Standards entwickeln. Also ist jetzt ein bisschen Whataboutism. Also natürlich können wir auch weiter an neuen Standards arbeiten, aber und ich frage mich manchmal so, sehen denn nicht auch die anderen, dass daraus einfach Probleme entstehen oder haben wir irgendwann aufgegeben und nehmen das hin?
Daniel, das war wieder ganz, ganz viel Input. Ich versuche es wieder mal so ein bisschen für mich zu ordnen. Und du sagst mir einfach, habe ich verstanden oder da müssen wir nochmal bei meinem Verständnis nachschärfen. Standards in der Medizin sind erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja, sondern eigentlich, gerade wenn wir in sehr akuten Situationen sind, wo wir eine sehr gut orchestrierte Versorgung, am besten mit mehreren Personen, einem schwerkranken Menschen haben, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich vorher Gedanken gemacht zu haben, wer wie arbeitet und dass wir Standards haben. In vielen anderen Bereichen, nämlich in dem Bereich, wo wir nicht gerade in der Reanimation sind, sondern wo wir komplexere Patienten haben, wo wir multimorbide, wo wir geriatrische, wo wir Palliativpatienten haben, wo wir häusliche Versorgungsproblematiker haben, da helfen uns Standards eigentlich ganz wenig weiter, sondern da geht es darum, dass wir andere Skills und andere Fähigkeiten, andere Informationen und Wissen im Hintergrund haben, um diesen Patienten möglichst gerecht zu werden. Auf der anderen Seite haben wir einen riesengroßen Bereich, wo wir überhaupt gar nicht standardisiert sind, den wir so hinnehmen, weil wir damit aufgewachsen sind, wir sind damit sozialisiert worden und ja, wir merken, ich finde es ein ganz tolles Beispiel, wie immer, wenn man andere Menschen beurteilt, wir sagen, wie konnte dir das nicht auffallen, dass das irgendwie Murks ist, wo du da gerade, was du da gerade machst oder in dem System, in dem du arbeitest. Ich glaube, wir arbeiten in diesem Bereich ja auch in einem völligen Murks-System, ja, was überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, wenn wir über standardisierte Prozesse, wenn wir über Patientensicherheit und Versorgungssicherheit sprechen. Und trotzdem sind wir drin und wir haben heute wieder drüber gesprochen und es war uns irgendwie vorher bewusst, aber so richtig bewusst jeden Tag war es mir persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das heißt, da haben wir ganz, ganz viel Aufholbedarf, auch wenn wir wissen, dass das sicher nicht so einfach ist in unserem föderalen deutschen Gesundheitssystem, hier Einheits zu schaffen. Aber dein Beispiel mit eine übergeordnete Behörde, eine Institution zu schaffen, die sich mit Standardisierung mal beschäftigt und mit der Sinnhaftigkeit, war ja zum ein Anstoß, den ich erstmal so total teilen könnte von der Idee her. Genau. Fällt dir noch was ein, Thomas? Daniel, habe ich das so einigermaßen rübergebracht oder habe ich was ganz grundsätzlich ausgelassen?
Nein, das passt schon so. Also soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, wir brauchen noch eine Behörde.
Ja. Nein, ich hab das schon verstanden, sondern eher genau. Eine, die das ganze System eben mal versucht, eben möglichst zu vereinheitlichen halt und mal möglichst sinnvolle Standards zu schaffen oder, ne, also aus diesem Wust an unterschiedlichen Systematiken und Zähl- und Messvarianten etc. mal versucht halt, etwas zu standardisieren. Und ich glaube, du hast es Behörde oder Institution genannt, so im Sinne von, irgendeiner muss mal bestimmen.
Genau. In dem Fall können wir uns ja wirklich an der Luftfahrt orientieren. Die haben es ja offensichtlich geschafft, dass die Lufthansa nicht andere Standards hat wie die Swiss, wie Air France, wie auch irgendwie eine andere Fluglinie, sondern dass es einheitlich ist. Ich glaube, dass es nicht mehr die Entscheidung eines Chefarztes, einer Oberärztin, eines Stationsarztes sein darf, wie irgendein Perfusor aufgezogen wird. Das klingt jetzt sehr hart, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es wirklich schaffen, bundesweit einheitlich zu werden. Wir müssen aufhören mit diesen Befindlichkeiten und mit diesen, das haben wir schon immer so gemacht.
Das ist ja unser Lieblingssatz, glaube ich, auch schon in unserer klinischen Tätigkeitsphasen. Bei mir als Chefarzt, bei dir als Oberarzt, das Lieblingswort, was wir gehört haben, das haben wir doch immer schon so gemacht. Ja, da war der Tag ja für uns quasi schon gelaufen, emotional.
Gut, ja, da wusste man auf jeden Fall, es wird hier nichts, dieser Projekt ist gerade eben gestorben. Ne? Standardisierung macht Sinn an manchen Stellen, an anderen Stellen hilft uns Standardisierung nicht weiter. Standardisierung der Grundlagen unserer Arbeit ist möglicherweise einfacher eigentlich als die Standardisierung aller Detailprozesse, die unsere Arbeit umgeben. Und das sind mega spannende Gedanken. Ich bin kurz davor, die Deutsche Gesellschaft für Standardisierung in der Medizin zu gründen, die natürlich unmittelbar die Deutsche Standardisierungsgesellschaft in der Medizin auf den Plan rufen wird. Und
ja. Ist das sowas wie die jüdische Befreiungsfront und die Befreiungsfront von
Judäa, genau.
Ich fürchte aus meiner Lebenserfahrung, dass genau das passieren wird.
Ja, vielen Dank, Daniel, für diesen Ausflug in die Welt der Standardisierung und die Chancen und Risiken, die das mit sich bringt.
Wir haben ja immer noch so eine Abschlussfrage, Daniel, die wir unseren Gästen gerne stellen, weil Medizin und Notfallmedizin im Speziellen ist bunt und weit. Wenn du dir überlegst, wir haben jetzt über so viele problematische Dinge gesprochen, worauf freust du dich denn in den nächsten Wochen bezüglich deiner Notarzttätigkeit? Hast du in den nächsten Wochen irgendein Highlight, wo du sagst, da freue ich mich jetzt schon drauf? Oder deiner Dozententätigkeit, wo du sagst, Mensch, das ist wieder was, da bewegt sich was in die richtige Richtung, da habe ich Spaß dran mitzuarbeiten, das ist mal was, eine positive Entwicklung.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Notarztkurse eine ganz tolle Möglichkeit sind, solche Dinge weiterzugeben. Wir führen diese Diskussion ja hier auch sehr oft und sehr viel und ich bemerke bei sehr vielen jungen Ärztinnen und Ärzten immer auch mal Unsicherheit, die Sorge, irgendetwas falsch zu machen. Und wir sind, glaube ich, in vielen unserer Formate und Bereiche auch mehr und mehr an so einem Haltungsding angekommen, wo wir den Leuten auch wirklich etwas, ich mag es jetzt nicht Lebensweisheit nennen, aber wo wir ihnen was mitgeben. Für mich ist es immer sehr erfüllend, wenn ich so ein bisschen mitkriege, dass die Leute anfangen, das große Ganze zu sehen, was sie da wahrhaftig tun. Und um das jetzt auch mal thematisch so abzuschließen, das geht wirklich an alle da draußen, die uns jetzt hier zuhören. Egal in welcher Situation ihr seid, egal wie groß die Herausforderung ist, egal ob dort plötzlich ein Konflikt auftaucht, ob ihr Angst habt, irgendwie etwas falsch zu machen. Es gibt drei Dinge, in denen wir sauber arbeiten müssen und sauber bleiben wollen. Wir müssen das tun, was medizinisch sinnvoll und möglich ist. Wir müssen gleichzeitig aber auch ethische Aspekte berücksichtigen. Das heißt, das, was wir tun, muss ethisch auch richtig sein. Das ist ein bisschen schwieriger manchmal zu beantworten, aber ja, wir sollten in unserer Intention aufrichtig und gut im Sinne des Patienten handeln. Und der dritte Aspekt ist die Rechtssicherheit. Und wenn man sich die Probleme, die wir da draußen haben und auch manche Konfliktsituationen oder Versorgungsdefizite, Fragestellungen, die sich plötzlich auftun, wenn wir uns das näher anschauen, dann werden wir sehr schnell merken, dass ethische Aspekte, medizinisch Mögliches und das, was der Gesetzgeber ein Stück weit von uns fordert, erstaunlich synchron ist. Häufig gibt es dort gar keine Pattsituation zwischen ich muss, aber ich möchte eigentlich nicht oder ich sollte, aber ich kann nicht. Setzt euch mit solchen Dingen auseinander und das Einzige, was vor euch selber, wenn ihr in den Spiegel schaut oder auch den Staatsanwalt interessiert, ist, dass ihr in eurer Intention aufrichtig wart bei dem, was ihr getan habt, dass ihr eine gewisse Verhältnismäßigkeit gelebt habt, also eine gewisse Güterabwägung und dass ihr der gebotenen Sorgfaltspflicht, dass ihr diese erfüllt habt. Also nicht irgendwie das Erstbeste gemacht habt, was euch in den Kopf kam. Und auf Basis dieser Werte könnt ihr eigentlich jede Entscheidung treffen, weil sie am Ende stabil begründbar ist. Und ich finde, wenn wir das jetzt noch mit einer guten Standardisierung verknüpfen, wenn wir sowas in die Lehre tragen, wenn wir sowas auch als Vorbilder vorleben, dann können wir, glaube ich, ganz großartige Medizin machen.
Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war eine perfekte Zusammenfassung und eine tolle Take-Home-Message, die darüber gekommen ist. Daniel, ganz herzlichen Dank. Es hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben wieder richtig was gelernt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier in dem Format miteinander sprechen.
Vielen Dank. Das ist ein ganz cooles Format, was ihr habt. Und ich freue mich tatsächlich extrem auf weitere Speaker, was so die Kolleginnen und Kollegen berichten, wen ihr noch so einladet. Ich befürchte, ihr werdet es jetzt nicht verraten. Aber ich finde es super, was ihr macht.
Dankeschön, Dank,
Daniel.
Bis bald, Daniel.
Ja, Mensch, Thomas. Ich habe eine Menge mitgenommen, eine Menge auch Dinge und Punkte, die ich mitnehme in den nächsten Dienst.
Ja.
Und
total spannend.
Ja. Auch wenn nicht alles davon mega konkret ist und übermorgen den Einsatz verändern wird.
Aber es schafft doch wieder irgendwie eine gewisse Awareness, ne? Eine Pass auf potenziell kritische Situationen.
Ja.
Ne? Auf kleine Fehler, die großen Impact haben können.
Ja.
Vielleicht. Ne? Also sind wir wieder ein bisschen fitter für den Dienst.
Ja. Sounddaten, Einsatz klar.
Genau. Ich muss aus der Regie noch sagen, da leuchtet wieder unsere große Lampe. Wenn ihr euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr ganz spannend oder wenn euch interessiert, wer unser nächster Gast sein wird, worüber wir das nächste Mal reden, dann abonniert uns doch. Habe ich das so richtig gesagt, Regie? Die Regie macht einen Daumen hoch. Dankeschön.
Sehr gut.
Damit haben wir einen Daumen hoch haben wir schon bekommen. Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch Dankeschön zu sagen und bis zum nächsten Mal bei Notfallmedizin Unplugged.
Macht's gut.